Genau, danke schön. Akzeptierende Zustände. Das müssen wieder Klassen sein, ja? Und welche Klassen sollen das sein? Nicht? Jetzt bin ich ein bisschen aufdringlich mit der Frage, weil das ist irgendwie klar. Ne? Das, ja. Die Übergangsfunktion kennen wir noch gar nicht. Ne? Nicht das Leben schwer machen. Dieses Ding, diese Relation soll für uns rechnen. Ja? So, und jetzt ist die Frage, was soll denn, ne? Das hier ist unser Ziel. Was, wie soll ich denn jetzt in einem beliebigen Zustand, so müssen wir natürlich dann die Übergangsfunktion definieren, in einem beliebigen Zustand, und das sind die Klassen. In einem beliebigen Zustand bin ich lese das A, und bitteschön, was soll denn das Ergebnis sein? Das ist eine Klasse. Das will ich haben. Wie muss ich das definieren? Ja? Und fertig. Und wissen Sie was? Das haben wir jetzt so definiert. Ich möchte das auch, ja, das springt ins Auge, das muss passieren. Wir haben zum einen gesagt, hey, Q0, wenn wir da beginnen, ist das die Klasse vom Epsilon. Forderung stimmt. Und hier, ja, haben wir alles gemacht, damit der Induktionsbeweis dieser Forderung hinkommt. Und fertig. Okay, so. Ja, und was haben wir bekommen? Wir haben bekommen, dass der Neroda-Automat genau dann akzeptiert, wenn der N-Zustand, ich habe hier das L vergessen, wenn der N-Zustand im Anfangszustand Q0 beginnend akzeptierend ist, und das ist genau dann der Fall, das haben wir ja gerade hier gemacht, entsprechend definiert, das ist genau dann der Fall, wenn das U in der Sprache L ist. Ja? Ja, und schon fertig. Das ist ein minimaler DFA. Nicht? Das hat aber, jetzt kann man sich fragen, ja, warum zum Teufel, jetzt verkauft er uns die Minimalität unendlich oft. Ja? Ich verkaufe sie Ihnen für jeden DFA und seinem Äquivalenzklassenautomaten. Minima. Ich verkaufe sie Ihnen jetzt die Minimalität für den Myhill-Neroda-Automaten. Minima. Haben wir unendlich viele verschiedene minimale Automaten, nicht? Und die Aufgabe auf Ihrem Übungsblatt sagt, nee, die sind alle identisch. Das hat verschiedene Zugänge, mit denen man immer wieder dasselbe entdecken wird. Ja? Ja? Genau, genau. Was kann passieren? Wenn ich eine beliebige Sprache habe, dann wird die fies sein, dann hat die einen Index, der ist unendlich. Und dann klappt das nicht mehr mit einem endlichen Automaten. Ja? Okay. So, jetzt möchte ich mit Ihnen den Beispiele rechnen für den für das Aussehen des Myhill-Neroda-Automaten. Und bitte haben Sie im Hinterkopf, was der mir wirklich erzählen will, ist, wie man den Index ausrechnet. So, ich fange jetzt an mit der Frage, dass wir, dass wir die Parität berechnen sollen. Wir sollen genau dann akzeptieren, wenn wir gerade viele Einsen haben. Also, hier ist der Neroda-Automat. Und da fange ich an, das muss ich natürlich akzeptieren mit dem leeren Wort. Das leere Wort hat gerade viele Einsen, nicht? Nämlich keine. Und das ist gerade. Das ist der Anfangszustand des Neroda-Automaten. So, und jetzt muss ich mir überlegen, was soll denn der Neroda-Automat machen, wenn er eine 1 liest? Quatsch. Wenn er eine 0 liest, dann hat er immer noch gerade viele Einsen. Ja? So, und jetzt liest er eine 1. Jetzt wird es unangenehm. Auf welche Klasse kommen wir? Ja? Aha. Ist die akzeptierend? Nein. So, jetzt bauen wir einfach weiter. Was passiert, wenn ich eine 0 lese? Ich habe hier ungerade viele Einsen, ich bleibe, wo ich bin. Was passiert, wenn ich eine 1 lese? Was ist der rote Automat ist fertig. Was ist der Index? 2. Warum ist das der Index? Ja, weil unsere Konstruktion dort geendet ist. Ja? Jede andere nerode Klasse, die auftreten würde, würde natürlich in dieser Konstruktion auftreten. Lassen Sie mich das vermerken. Index 2. Index von L gleich 2. So, das war einfach. Alle durch 6 teilbaren Zahlen. Binärdarstellungen. So, wir fangen an mit dem Epsilon. Ist das Epsilon, das ist die Binärdarstellung der 0, ist das Epsilon... Ja, die Binärdarstellung einer durch 0 teilbaren Zahl, aber sicherlich doch. Wenn ich jetzt eine 0 bekomme, dann heißt das, dass ich die Zahl verdopple. Dann bleibt sie natürlich immer noch durch 6 teilbar. Was passiert, wenn ich eine 1 lese? Dann bin ich jetzt nach Teilen durch 6 mit dem Rest von 1. Naja, auf jeden Fall, ich lande in der Klasse, und das sollten wir weiter vermerken, der 1. So, ist nicht akzeptierend. Ich müsste mich an dieser Stelle natürlich, das habe ich unterlassen in dem Beispiel hier, ich müsste mich an dieser Stelle davon überzeugen, dass denn tatsächlich, lassen Sie mich das hier als Nebenrechnung durchziehen, dass denn tatsächlich Epsilon und 1 nerode inäquivalent sind, sonst hätte dieser Zustand keine Existenzberechtigung. Ja? Warum ist das so? Naja, du, mein lieber Freund, bist akzeptierend und du nicht. Fertig. Müssen wir nicht weiter drüber reden. Jetzt wird eine 0 gelesen. Was passiert? Wenn ich eine 0 lese, ich bin hier kongruent 1 modulo 6, wenn ich eine 0 lese, dann bin ich jetzt kongruent 2 modulo 6. So, und dann lege ich mal einen neuen Zustand an, muss mich aber davon überzeugen, dass dieser Zustand tatsächlich gerechtfertigt ist. Warum ist 1 inäquivalent zu 1, 0? Inäquivalent. Warum ist das so? Naja, wie komme ich denn, was ist die Binärdarstellung der 6? Das ist in der Sprache. Was habe ich gemacht? Ich habe an die 1 das 1,0 dran gehangen. Und jetzt hänge ich an die 1,0 die 1,0 dran und komme auf 10. Nicht durch 6 teilbar. Ich muss leider Gottes diese Klasse noch erzeugen. So, jetzt schaue ich, was passiert, wenn ich, ja, die ist abgeschlossen, 1. Ich muss mir anschauen, was passiert unter 1. Unter 1 komme ich auf die Klasse 3. Ich lege mal vorsichtshalber eine neue Klasse an, muss mich aber davon überzeugen, dass tatsächlich 1 und 3 inäquivalent sind. Warum sind sie das? Mit welchem Zeugen? Ja? 0. Weil ich klebe das dran und bin auf 6, ich klebe das dran und bin auf 2. Aber ich muss auch gewährleisten, dass das 1,1 von der 1,0 verschieden ist. Das 1,1 von der 1,0 verschieden ist. Und ich, jetzt sagen Sie mir, nee, komm, mach doch dasselbe wieder. Kleb doch die 0 dran, dann bist du hier bei der 6 und da bei der 4. Ja, und fertig ist. Zeuge 0. Inäquivalent. So, ich muss das machen und das ist jetzt der 1-Übergang. Den haben wir jetzt abgeschlossen. Was ist jetzt mit ihm? Jetzt müssen wir ihn abschließen. Unter 0 gehen wir auf 4. Ich lege vorsichtshalber eine neue Klasse an. Sind wir inäquivalent? Müssen wir trennen. Schauen Sie sich mal an. Ja, ich müsste an sich hier streng genommen die 1,1 auch noch trennen von dem Epsilon. Ja. Das tue ich aber nicht, weil der ist akzeptierend, ja, und die 1,1 halt nicht. Ja, das ist für mich dann sonnenklar. So, aber jetzt schaue ich mal, dass ich getrennt bekomme, die 1, sollte ja einfach sein, von der 1,0,0. Welcher Zeuge? Wenn ich jetzt hier eine 1 dran klebe, was passiert? Eine 0 dran klebe, was passiert? 8. Wenn ich hier eine 0 dran klebe, 2. 2 ist kongruent 8 modulo 6. Was passiert, wenn ich hier eine 1 dran klebe? 9. Und wenn ich hier eine 1 dran klebe, 3. 3 ist kongruent 9 modulo 6. Nee. Das ist äquivalent. Und du, mein lieber Freund, hast keine Existenzberechtigung. Du gehst unter 0 zurück. Keine neue Klasse. So, was passiert unter 1? Unter 1 bekomme ich jetzt hier die 5. So. Ich lege vorsichtshalber mal eine neue Klasse an und ich bekäme die 5. So, jetzt schaue ich mir mal an, wie denn das ist mit der 1, mit der 2 und der 5. Wenn ich hier eine 0 dranhänge, dann bin ich auf der 4. Wenn ich hier eine 0 dranhänge, bin ich auf der 10. 4 ist kongruent 10, modulo 6. Wenn ich hier eine 1 dranhänge, bin ich auf der 5. Wenn ich hier eine 1 dranhänge, bin ich auf der 5. Was? 11? Ach, du bist 10. Dankeschön. Ja, ich muss, ja, okay, gut. Ja, das ist auch der Fall. Ja, unter 0 und 1 sind sie äquivalent. Ja, und wenn ich dann natürlich weitere Bits dranhänge, ja, dann bleibe ich da. Bleibe ich bei der Äquivalenz zwischen 2 und 5. Das heißt, bitteschön, auch du hast keine Existenzberechtigung. Das sieht so